ARD. Moin, willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Maike Nielsen und heute ist wieder so ein Tag, wo ich denke, ach, ich liebe es, dass meine Kollegen so brennen für ihren Job. Hört mal hier, Carsten Sekund.
Da muss ich erst 58 Jahre alt werden, um das mal zu sehen. Das ist wirklich das allererste Mal, dass sowas passiert.
Ja, was Carsten heute erlebt hat, das wollen wir gleich natürlich mal auflösen. Wir hören schon so Hubschraubergeräusche im Hintergrund. Vorher aber sprechen wir über ein umstrittenes Gesetz, das es möglich macht, CO2 unter Nord- und Ostsee zu speichern. Das Gesetz ist heute vom Bundesrat verabschiedet worden und Hamburgs Haltung dazu finden wir interessant. Dann geht es um Vorwürfe gegen das Kinder-UKE und wir haben wieder Kulturtipps für euch. Heute ist der 21. November.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Zuerst aber das hier. Die Hamburger Polizei, die hat nach fast 43 Jahren offenbar einen Mordfall aufgeklärt. Wir haben nämlich heute in Finkenwerder einen 61-Jährigen verhaftet. Er soll 1983 einen Mann erschossen haben. Ganz ungewöhnlicher Cold Case. Unser Polizeireporter Finn Kessler weiß genaueres dazu. Sag mal, Finn.
Ja, also die Polizei, die hat jetzt vorgestern diesen 61-jährigen Mann festgenommen. Und zwar liegt das an Ermittlungen, die in dem Fall wieder aufgenommen wurden. Bei der Hamburger Polizei gibt es eine Sondereinheit für diese sogenannten Cold Cases, also alte Fälle. Und Mord verjährt ja nicht. Und dieser Fall, der kam auf Wiedervorlage. Und die Ermittler haben festgestellt, dass damals eben eine DNA-Spur am Tatort in Hammerbrook gefunden wurde. Und damals konnte die nicht wirklich ausgewertet werden. Das wurde jetzt nachgeholt, weil mittlerweile hat man neue kriminaltechnische Mittel, um das die DNA-Spur besser zu untersuchen. Und es gibt auch eine Datenbank, mit der das abgeglichen werden kann. Und da hatte die Polizei dann offenbar einen Treffer, die zur Identifizierung dieses 61-jährigen Mannes führte. Die Ermittler haben dann die Spur aufgenommen und haben weiter ermittelt und da gab es dann offenbar genug Anhaltspunkte, dass die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes und einen Haftbefehl gegen den Mann erwirken kann. Und Zielfahnder der Polizei, die haben dann eben, wie gerade gesagt, vorgestern in Finkenwerder zugeschlagen und den Mann verhaftet und jetzt sitzt er im Untersuchungsgefängnis.
Ja, danke schön, Finn. Und für die weiteren Entwicklungen in diesem Fall bringen wir euch immer auf den neuesten Stand in unserer NDR Hamburg-App. Was können wir tun, um unsere Klimaziele zu erreichen? Ja, im Kleinen natürlich eine ganze Menge. Wir können zum Beispiel Produkte aus Hamburg und Umgebung kaufen, anstelle von Dingen, die erst aus weiter Ferne angeflogen werden müssen. Wir können weniger fliegen oder mehr mit Rad und öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Aber was können Industriebetriebe tun, die ja viel CO2, also schädliches Treibgas ausstoßen, außer grünen Wasserstoff zu nutzen? Ein umstrittener Vorschlag war, CO2 unter Nord- und Ostsee zu speichern. Anfang November hat der Bundestag beschlossen, ja okay, machen wir so. Heute nun hat auch der Bundesrat über das CO2-Speichergesetz abgestimmt. Mit dem Ergebnis, dass das nun künftig erlaubt sein wird. Katharina Seiler war bei der Abstimmung in Berlin dabei. War Hamburg auch dafür, dass das so gemacht werden kann, Katharina?
Ja, Hamburg hat dem Gesetz zugestimmt, wie übrigens alle anderen Bundesländer auch. Auch die, in denen die Grünen mit in der Regierung sind. Und das ist deshalb bemerkenswert, weil ja die grüne Bundestagsfraktion im Bundestag gegen das Gesetz gestimmt hat.
Aber Hamburg hatte ja auch Bedenken, oder?
Ja, Hamburg hatte Bedenken und die beziehen sich darauf, dass die Möglichkeit, die klimaschädlichen Emissionen abzuscheiden und einzuspeichern, keine Klimaschutzmaßnahmen ersetzen sollten. Also so nach dem Motto, ich muss ja als Unternehmen mich jetzt nicht mehr darum kümmern, meinen Produktionsprozess ohne fossiles Erdgas zu organisieren. Ich kann die CO2-Emissionen ja einfach unter der Erde speichern. Dann würde man ja insgesamt mit der Umstellung auf klimafreundliche Produktion insgesamt nicht weiterkommen. Und diese Gefahr, die sieht man in Hamburg dann schon und darauf beziehen sich dann eben auch die Bedenken. Aber nichtsdestotrotz hat Hamburg ja eben zugestimmt.
Mhm. Hat Hamburg denn Vorteile jetzt, wo das Gesetz durch ist?
Ja, also die Hamburger Senatskanzlei setzt darauf, dass es vor allem den Branchen nutzen wird, die so gut wie keine Chancen haben, jemals sämtliche CO2-Emissionen in ihrem Produktionsprozess zu vermeiden, wie zum Beispiel der Müllverbrennung. Und sie sieht auch außerdem den Hamburger Hafen als Profiteur. denn der könnte als Umschlagplatz für das CO2 eine wichtige Rolle spielen. Rein praktisch würde nämlich in einem ersten Stadium das verflüssigte CO2 ja wahrscheinlich über Lkw oder per Zug zum Hafen transportiert werden, wo es dann auf Schiffe verladen werden würde, die wiederum es dann zu den Speichern unter der Nordsee bringen würde. Das würde jedenfalls wahrscheinlich so lange erstmal der Weg sein, solange es noch kein unterirdisches Leitungsnetz gibt. Also insofern könnte diese CO2-Speicherung für Hamburg auch Vorteile bringen.
Also, es bleibt ein umstrittenes Vorhaben, CO2 unter Nord- und Ostsee zu speichern. Jetzt aber hat der Bundesrat dem Gesetz, das die Speicherung möglich macht, zugestimmt. Dankeschön, Katharina Seiler in Berlin. Ich muss mal kurz was Persönliches erzählen. In meinem Bekanntenkreis gibt es eine Familie mit zwei Kindern, die beide vor ein paar Jahren Corona bekommen haben und die seitdem mit dem sogenannten Fatigue-Syndrom bettlägerig sind. Die Eltern mussten ihre Jobs aufgeben und sind wieder zu ihren Eltern gezogen. Und diese Leidensgeschichte ist kein Einzelfall. Das ist im Gesundheitsausschuss der Bürgerschaft klar geworden und da hat Jörn Strehler-Pohl zugehört. Dabei sind auch Vorwürfe gegen das Kinder-UKE laut geworden, wo Kinder behandelt werden, die ME-CFS haben. Also das ist der medizinische Fachbegriff für diese Dauererschöpfung. Und sag mal, Jörn, worum ging es bei den Vorwürfen genau?
Ja, das war eine große Expertenanhörung gestern im Gesundheitsausschuss, deswegen auch wirklich relevant das Ganze. Kern der Vorwürfe von einem Elternverein, nicht Genesen-Kids heißt der, ist, dass Ärzte im Kinder-UKE den Eltern zum Teil nicht glauben würden, was eben diese Diagnose angeht und es immer noch den Rat geben würde, dass sich die Kinder mehr bewegen müssen, aktiviert werden müssen. Das kann tatsächlich bei psychischen oder psychosomatischen Erkrankungen gut helfen, aber bei ME-CFS, wovon du gerade gesprochen hast, diesem Beispiel aus deinem Umfeld, da führt das genau zum Gegenteil. Das führt dazu, dass sich die Betroffenen noch schlechter fühlen, dass es denen noch schlechter geht. Insgesamt haben also die betroffenen Eltern den Eindruck, dass die Erkrankung als psychosomatische Erkrankung im Kinder-UKE betrachtet wird. Und das empfinden sie als Stigmatisierung.
Und was sagt das UKE zu diesen Vorwürfen?
Die weisen das ziemlich klar zurück inzwischen in einer schriftlichen Stellungnahme. Das UKE sagt, wir behandeln diese Erkrankung bei Kindern und bei Erwachsenen aus allen medizinischen Blickrichtungen so, wie sozusagen auch der aktuelle wissenschaftliche Stand zur Behandlung ist. Also keine Verengung auf psychosomatische Fragen beispielsweise. Das weist das UKE klar zurück. Sie sagen aber auch, die Patientinnen und Patienten stehen bei uns im Mittelpunkt und wir bedauern, wenn es uns nicht gelungen ist, dies bei den betroffenen Kindern und Eltern zum Ausdruck zu bringen. Die wollen die Vorwürfe jetzt intern weiter bearbeiten.
Gibt es denn eigentlich Hoffnung für die Betroffenen, dass da mal eine Therapie angeboten wird?
Mein Eindruck ist, dass das tatsächlich noch weit entfernt ist. Das ist ja wirklich so eine Erkrankung, wo es sogar super schwierig ist, die Diagnose richtig zu stellen. Also man kann nicht eine Blutuntersuchung machen und stellt dann fest, das ist ME-CFS, sondern das ist super aufwendig, das zu diagnostizieren. Was aber nur klar ist, die Betroffenen haben einen wahnsinnig hohen Leidensdruck und denen ist zumindest schon mal geholfen, wenn man sie ernst nimmt und sagt, ja, du hast das.
Dankeschön, Jörn. Vielleicht habt ihr es heute in Altona gehört, da sind ganz viele Hubschrauber geflogen. Und zwar über dem jüdischen Friedhof. Und nicht nur Hubschrauber sind geflogen, sondern auch Äste und Bäume. Auf dem Friedhof mussten nämlich Pappeln gefällt werden. Und ja, offenbar ging das nur mit dem Hubschrauber. Stadtreporter Carsten Sekund, wir haben ihn ja eben schon gehört, ist hingefahren und hat sich dieses ungewöhnliche Vorgehen erklären lassen.
Der Raum ist sehr beengt, die Grabsteine sind wahnsinnig alt und kostbar. Deswegen war der Hubschrauber die einzige Möglichkeit, um die Bäume hier zu fällen. Er erfordert eine hohe Konzentration. Es ist auch sehr komplex. Die ganzen Arbeitsabläufe müssen ineinander greifen. Der Hubschrauberpilot muss die ganze Zeit verbunden sein mit dem Bodenpersonal, mit den Kletterern. Der Hackerfahrer muss mit koordiniert sein, dass alles sofort weg, weil unser Ablageplatz da ist wahnsinnig klein. Das heißt, es muss alles sofort verarbeitet werden. Wir haben keine Chance, hier größere Haufen zu hinterlassen. Und Sie sehen, dass wie schnell der Hubschrauber ist. Der bringt alle zwei Minuten ein neues Stammstück oder einen neuen Kronteil. Das muss sofort verarbeitet werden.
7 Bäume werden insgesamt hier auf diese Weise bearbeitet. Viele Leute stehen schon drumherum, gucken sich das an, haben sowas auch noch nie gesehen. Und das Ganze dauert noch bis morgen. Also die Hamburgerinnen und Hamburger haben noch eine Möglichkeit, sich das hier direkt anzuschauen.
Ja, also nicht wundern, wenn morgen wieder in Altona eine Pappel durch den Himmel fliegt. Dankeschön, Carsten. So, jetzt kommen wir zum fröhlichen Teil des Tages. Das Wochenende steht bevor und damit unsere Wochenendplanung. Es ist das letzte Wochenende, bevor ich verreise. Und deswegen will ich es nochmal so richtig krachen lassen. Ich hoffe, dass Wiegand Koch aus der Kulturredaktion mir jetzt die entscheidenden Hinweise gibt, was ich denn so unternehmen kann.
Krachen lassen ist ein gutes Stichwort. Thanks God it's Friday. Martin, ich habe dir zwei Tipps fürs Wochenende mitgebracht. Einen für drin und eher laut.
Aha.
Und einen für draußen und eher leise. Also, mein Geräusch zum ersten Tipp.
Das klang jetzt irgendwie so nach einem Konzert.
Interessant, was man so hört. Wir gehen in den Jahren noch mal ein bisschen weiter zurück. Das sind Kinder, die einfach total begeistert sind bei so einem riesen Kinderfest, weil was gezeigt wird, was einfach begeisterungsfähig ist. Kinderfest, das ist mein erster Tipp. Du kennst das ja, wenn die Kinder noch klein sind.
Dann sind sie laut.
Ja, aber erstmal sind sie unternehmungslustig und dann kommt das Wochenende und sie wollen raus und es ist schon kalt oder es regnet und du hast keine Lust, einen kalten Hintern auf den Spielplatz zu bekommen. Bist eigentlich dankbar über jeden guten Tipp und ich glaube, das ist einer. Es gibt nämlich am Sonntag in der Fabrik in Altona ein Kinderfest, veranstaltet von der Altoba. Das ist so eine Baugenossenschaft, die es seit 130 Jahren gibt. Also so alt ist das von der Tradition her, das Kinderfest nicht, aber es gibt es schon seit ein paar Sommern bzw. ein paar Herbsttage. Und ich habe mir das mal angeguckt, wie es im vergangenen Jahr aussah. Da kam auch das Geräusch her. Und dieses Jahr am Sonntag, 10.30 Uhr geht's los. Es ist zuerst ein Sänger auf der Bühne, so ein Hamburger Liedermacher, der heißt Mirko Frank. Das ist quasi so eine One-Man-Band. Der sitzt
den kenne ich. Ja, der hatte doch auch ganz lange so eine Musikschule für Kinder.
Genau, der sitzt mit Gitarre am Schlagzeug und hat so ein Kazoo. mit der rumwirbelt und verzaubert hoffentlich sein Publikum. Und dann gibt's einen Zauberer und der ist ein Selbstgänger. Der heißt Jonas der Zauberer, der macht viel Quatsch, nimmt sich selbst und die Zauberei nicht so ernst und verzaubert gerade deshalb, glaube ich, das kleine und auch das größere Publikum. Dann gibt's noch einen Kinderchor und das Ganze in der Fabrik in Altona am Sonntag, 10.30 Uhr bis 13 Uhr und auch nicht verkehrt, Eintritt frei. Das war das Laute für drin, jetzt kommt das Leise für draußen. Der Neubau der Staatsoper, der soll ja kommen auf dem Barkenhöf nahe der Elbbrücken. 2 Jahre lang wird jetzt geprüft, ob dieser Entwurf des dänischen Architekturbüros, ob der realisierbar und auch finanzierbar ist. Und ich finde, warum guckt man sich nicht mal selbst diesen ollen Barkenhöft an? Also kann sich da selbst ein Bild machen, diese kleine Landzunge, die man am besten über die U-Bahn-Station Elbbrücken erreicht. Kann man dann rumstapfen? Was gibt's da zu sehen? Naja, das, was auf Industriebrachen so rumsteht, Container, eine Eventhalle, von außen hässlich wie der Rumpf des Elbtowers. Aber man hat einen super Blick von da auf die Elbbrücken, auf die Stadt. Und es gibt auch einen Aussichtspunkt, von dem der Blick noch besser ist. Und wenn man sich dann ein Bild gemacht hat, wie das da aussehen könnte, in seiner Fantasie vielleicht, vom geplanten Opernstandort, geht zu Fuß zum Überseeboulevard in die Hafencity. Genauer gesagt dort ins Kesselhaus. Dort kann man sich den Opernentwurf dann als Modell ansehen. Und was gar nicht verkehrt ist, finde ich, alle anderen Entwürfe auch, die es jetzt nicht geworden sind, ist vielleicht ganz interessant. Im Kesselhaus am Sandtorkai, Sonnabend und Sonntag, 11 bis 17 Uhr geöffnet da. Eintritt kostenlos.
Oh, beide kostenlos. Super, Wiegand. Und das zweite finde ich auch eine richtig originelle Idee. Vielen Dank. Und das war's von uns. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Am Montag erzählt euch meine liebe Kollegin Tanja Richter wieder, was in Hamburg los war. Danke, Anniko Schmidt, dass du heute wieder für den guten Ton gesorgt hast. Bis bald.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.